C'è solo una situazione, è solo un podcast che la può gestire. Lauer e Vene, il miglior podcast della Germania per la gestione della situazione. Christopher Lauer, dottor Ulrich Wenner. La situazione. Lauer Wenner, Lauer Wenner, Lauer Wenner, situazione, gestione migliore. Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 200. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 30. Oktober 2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Invitatio ad Offerendum, Realofferten und die elektronische Patientenakte sowie Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Man merkt es, dass Semester hat angefangen, mein Jurastudium hat angefangen. Ich bin nicht mehr in der Lage, normal zu denken, sondern ich denke jetzt nur noch in Paragraphen, Obersätzen, Definitionen, Subsumptionen und Ergebnissen. Das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern gemeinsam. Seit über 200 Folgen, früher hieß das ja anders, da bin ich auch sehr froh, dass er auch heute wieder mit dabei ist. Mein Podcast-Partner, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, lieber Christopher. Ja, hast du dein gesamtes Denken auf Gutachtenstil umgestellt jetzt.
Leider.
Sagst immer, es könnte sein, dass es,
ja,
dafür
genau.
Müsste dann...
Fraglich ist.
Das ist ja, der ja. Fall, wenn...
Ja,
das und ist... Und hier ist es eine Birne.
Ja, es ist schwierig. Man muss es schon auch einfach so sagen, es ist schwierig. Aber gut, das ist halt, wenn man ein Studium noch so führt, wie man das auch im 19. Jahrhundert getan hätte, dann kommt sowas halt vor. Ja, Ulrich, wir reden ja nicht mehr darüber, wie es uns so geht, aber wir wollen ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Deswegen, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wehner?
Ja, wir verbinden die Rechtswissenschaft und die juristische Praxis mit faktenbasiertem Aufregen und kommen damit zu dem therapeutisch erwünschten Ergebnis einer sehr positiven Emotionsregulierung. Das ist das, was wir hier machen. Wir gucken uns die Dinge erst an, bevor wir uns dann aufregen darüber. Und hat zahlreiche Studien, inzwischen auch mehrere Metastudien, haben ergeben, dass das die beste Methode ist, um auch an der Wahlurne nicht komplett zu versagen und irgendeinen Schwachsinn zu wählen.
Ja, das mit der Wahlurne ist total wichtig. Das unterschätzen ja auch viele Leute, wie ihre Entscheidung an der Wahlurne dann auch dazu führt, dass sie als zum Beispiel auch unattraktiv empfunden werden. Das möchte man vermeiden. Deswegen hört man zum Beispiel diesen Podcast, damit das Leben und man selbst auch schöner wird.
Ja, genau.
Das machen wir hier bei Lauer und Wehner. Ulrich, das ist die 200. Folge dieses Podcastes. Ich bin genauso überrascht wie du. Aber ein bisschen darüber reden müssen wir. Deswegen, Ulrich, was macht das mit dir, dass wir das jetzt hier schon seit 200 Folgen miteinander machen?
Verliebt sich am ersten Tag. Und im Übrigen ist es erstaunlich, was in der Welt alles passiert ist.
Ja.
Und
ja.
Wenn man da einigermaßen regelmäßig drüber redet, dann ist es noch erstaunlicher, womit man sich auseinandersetzen muss, wenn man 200 Mal über das redet, was gerade so in den letzten 1, 2, 3 Wochen geschehen ist, da kommt ganz schön was zusammen.
Wie es so schön heißt, ja.
Dann kann man auch sagen, als wir begonnen hatten, da gab es, glaube ich, etwa 5 Podcasts dieser Art.
Ich denke auch, ja.
Und weltweit. Und inzwischen gibt es, glaube ich, in jedem Landkreis 50 Podcasts
dieser Art,
aber natürlich nicht dieser Güte, ganz klar. Und ja, ich frage mich, was ist das nächste Format?
Wo wir damit anfangen werden, was es dann in 10 Jahren...
Wo uns das dann alle wieder nachmachen.
Was uns alle wieder nachmachen. Ich weiß es nicht. Es ist...
Müssen wir mal bei dem Institut für Sprunginnovation nachfragen.
Beim Institut für...
Heißen die noch?
Institut für Sprunginnovation. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, weil ich habe neulich irgendwas gelesen, dass sich Doro Bär in Sachsen irgendwie extrem unbeliebt gemacht hätte, weil sie irgend so ein Institut für Innovation, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das Institut für Sprunginnovation gekillt wurde oder ob das sich auf was anderes bezog. Ich bin jetzt auch zu faul zum Googlen.
Ja, let it be. Dorothee Bär ist auch eine
Frau,
eine Person, über die wir einfach nicht reden jetzt.
Ja,
ich reg mich da immer ziemlich auf. Also vor allem, weil die so Andreas scheuerhaft gut gelaunt ist auch, sie sagt.
Das ist sehr irritierend, ja.
Das ist total irritierend. Und dann sagt, wir haben schon ein Programm aufgelegt. Und
was ich am gruseligsten fand, ist halt diese komplette Schmerzbefreiung bei den Flugtaxis, ne? Also, aber das ist natürlich auch gleichzeitig Konträrfaszination. Darüber reden wir ja auch in diesem Podcast sehr häufig. Das muss man ihr ja dann auch lassen, ne? Also Leute, ich war zum Beispiel gestern in so einem Apple Store, weil ich eigentlich meine Uhr umtauschen wollte und dann haben sie, nachdem ich sie schon entkoppelt und fast abgegeben habe, festgestellt. Ein
Flugtaxi angedreht oder was?
Nee, dann haben sie mir so gesagt, nee, Herr Lauer, geht doch nicht. Dann habe ich gesagt, ja, das ist, vielen lieben Dank dafür. Das war jetzt sehr effektiv genutzte Zeit. Und während ich da saß, hat dann so ein Typ von der Genius Bar einen Vortrag über Bildbearbeitung am iPhone gehalten. Und was ich wirklich krass fand, deswegen habe ich am Ende auch geklatscht. Ich war aber auch der Einzige. In diesem Laden, in diesem Apple Store hat sich niemand dafür interessiert. Niemand, ja. Und er hat an so einer großen Leinwand dann da irgendwie gezeigt, wie man da mit dem iPhone da halt diese eingebauten KI-Funktionen benutzen kann, wie man dann Bilder bearbeiten kann, wie man E-Mails umformulieren kann. Und er hat das durchgezogen, als würde der da, weiß ich, vor 200 Leuten reden, die ihm gebannt zuhören.
Das war wahrscheinlich sein TED-Talk.
Ja, der hat nicht darauf reagiert, dass ihm keiner zugehört hat. Der hat nicht darauf reagiert, dass es super laut war und ihn auch niemand gehört hat.
Ja. Er hat einen erreicht.
Er hat mich erreicht. Und nee, da muss ich aber sagen, das ist halt, so macht man das ja im Theater auch. Wenn niemand im Publikum sitzt, dann findet die Aufführung ja trotzdem statt, weil man sich sagt, das gehört zur Professionalität. Wir ziehen das hier jetzt mal durch. So, und das muss ich sagen, das fand ich bei diesem Typen sehr beeindruckend. Und das ist dann auch das, was bei so jemandem wie Andy Scheuer oder Doro Bär halt auch total faszinierend ist, dass man sich denkt, ein verständiger Dritter, wie es so schön heißt, ja, mit einem normalen, weiß ich, Erwartungserlebnishorizont, ja, der würde das halt nicht so schmerzbefreit durchziehen, wie das dann eine Dorothee Bär und ein Andy Scheuer machen. Ich käme das auch so nicht hin. Und das ist dann schon, da muss man sagen, es ist zwar nicht schön, aber es ist trotzdem auch schon beeindruckend.
Ja, muss man erstmal hinkriegen, ne?
Muss man erstmal hinkriegen.
Wir gehen jetzt zum, worüber wir nicht reden, über und haken da ganz schnell und tatsächlich schon sehr nah. Das ist
unsere beliebteste Kategorie, ja.
Sehr nah. 200 Folgen. Ja, wird deshalb heute ausnahmsweise auch nicht erklärt, worum es da geht.
Nicht erklärt.
Heute erklärt sich das selbst. Und zwar ganz schnell reden wir nicht eben über die CSU. Wir haben das schon eingeleitet mit Frau Bär. Und aktueller Anlass ist das
aus aktueller Veranlassung.
Aus dem, ja, so wie 9 von 10 Aushänge in Mietshäusern beginnen.
Ja.
Und ja, aus aktueller Anlass ist ein Tweet, wie nennt man das denn heute, ein Ex der CSU, und da sagt die, wirbt die mit so einer Social Media Kachel, ein Begriff, der auch schon out ist, für ihre Erfolge auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft. Und zwar 4 Punkte. Streichung des Landpachtverkehrsgesetzes. Da machen sie da so einen Checkhaken hinter. Digitales Waldverzeichnis. Keine Aufforstungsgenehmigungen für Kurzumtriebskulturen.
Ja.
Und keine Forstpläne für kleine Körperschaftswälder. Das kann man kaum aussprechen.
Das ist ein Zungenbrecher für die Nicht-Initiierten, ja.
Und ich muss sagen, ich kann gar nicht so genau sagen, was das mit mir macht. Das hat mich enorm verstört. Begriffe wie Parteiverbot sind mir durch den Kopf gegangen. Also, da habe ich erst mal gesehen, also ich wusste, dass ich sehr, sehr weit von der CSU entfernt bin, aber da sind noch einmal mehrere Ozeane dazugekommen. Gar nicht, weil das hat mich irgendwie verstört, wie die solche Sachen, wie die so Detail, also wie einerseits Markus Söder jedes Problem durch Wurstessen und Gendern abschaffen lösen will und dann andererseits hier absolute Nanopartikel aus der Land- und Forstwirtschaft präsentiert werden, wo ich mir denke, aha, also es gibt tatsächlich Sachen, wo die in der Tat Sachpolitik machen, wahrscheinlich natürlich zum Schlechten, aber das in der Tat machen. Und auf der anderen Seite, da wo es wirklich wichtig ist, machen die eigentlich nur, ja, wir haben den Staat gerettet, weil wir das Verbrenner aus verhindern. Und ja, es hat mich zutiefst verstört, deshalb möchte ich über die CSU nicht mehr reden.
Gibt's doch bestimmt und auch ein Fachwort für, weil hoffe, das ist irgendwie so ein spezifisch.
Möglichst bald an der 5%-Hürde scheitert. Was meinst du, Fachwort für?
Ja, für dieses Phänomen, was du beschreibst, weil es ist so absurd, so, also ich verstehe ja total, was dich da so umtreibt, warum du sagst, also das ist dieses, wenn du eigentlich denkst, das sind die totalen Dullis, dann liefern die aber zumindest, objektiv ist der falsche Begriff, oberflächlich liefern die jetzt da bei der Landwirtschaft voll ab und dann denkt man sich so, oder das ist zumindest das, was ich mir denke, dann denkt man sich so, ja, und warum geben die sich bei anderen Sachen nicht so viel Mühe? Ja, anscheinend können sie es ja, wenn es um, weiß ich nicht, Mono-Mini-Kulturen in Mini-Mono-Wäldern geht oder
genau,
irgendwie so.
Genau, also da, also es bestätigt ja auch die Vermutung, die wir großzügigerweise auch schon immer angestellt haben, dass sie eigentlich so doof, wie sie sich immer darstellen, gar nicht sein können, weil dann, ja, dann könnten sie auch kein Ex oder Twitter bedienen. Das ist alles Verstellung, ja. Und das ist verwandt mit diesem Phänomen, das ja bei uns auch häufiger mal bearbeitet und bewältigt werden muss, dass vielfach in Behördenpraxis oder Justiz insgesamt sehr verbreitet ist, eine, wie soll man sagen, eine bis zum Erbrechen angewandte, an den Tag gelegte Präzision und Genauigkeit, gerne auch auf Gebieten, die völlig unwichtig sind, und ein Riesenschlendrian, auch so ein Boomer-Wort, Riesensorglosigkeit, da wo es drauf ankommt. Also zum Beispiel die Oma, die ihren Rollator im Parkverbot stehen hat, da ist dann plötzlich das Legalitätsprinzip eine Monstranz gleich vor sich herzutragen. Und wenn auf der anderen Seite irgendwelche Leute wirklich böse Sachen machen, da wird dann Großzügigkeit angewandt. Ja, wie nennt man das Phänomen? Fehlallokation, glaube ich.
Fehlallokation, ja, falsche falsche Anreizstrukturen oder so. Ja, es ist auf jeden Fall.
Ich fand es jedenfalls richtig Mist. Es hat mich total, verstört zurückgelassen.
Ja, man dass merkt die CSU das, man merkt das.
Irgendwie offenbar da so ein bisschen was geblickt hat, aber nur auf dem Gebiet, wo ihre Stammwählerschaft ihnen wahrscheinlich hat da der Verband der Körperschaftswälder, der kleinen Körperschaftswälder, die haben wahrscheinlich dann eine Riesenspende gemacht und zum Weißwurstfrühstück mit Starkbier eingeladen. Ja, darüber reden wir nicht.
Für eine Weißwurst macht der Markus sehr, sehr viel. Ja, Ulrich, genau. Wir reden noch über was anderes nicht, und zwar über etwas noch unerfreulicheres als unser etwas verstörtes Gefühl über die Christlich-Sozial-Union. In den vergangenen Wochen gab es eine, ich möchte es nicht Debatte nennen, es gab ein Aufeinanderfolgen von Äußerungen, von denen eine, das ist jetzt glaube ich noch nicht mal eine Bewertung, aber von denen eine nicht besser war als die andere, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und alles fing an mit unserem Bundeskanzler, der dachte, es wäre eine gute Idee, wenn er, das ist ja etwas, was wir in diesem Podcast auch oft, worüber wir reden, nämlich den Unforced Error. Also der Bundeskanzler dachte, hey, wie wär's denn, wenn ich mal eine Debatte über das Stadtbild in Städten in Deutschland anfange? Und da sind wir jetzt noch immer in den Ausläufern.
Ja, bei einem Termin in Brandenburg, immer ein guter Ort für intellektuell sehr ausgefeilte Themen und Debatten. In Brandenburg also sagte der Bundeskanzler, bei der Migration habe seine Regierung viel erreicht und die neuen Asylanträge von August 2024 auf August 2025 um 60% reduziert. Was natürlich auch, in diesem Zeitraum waren sie ja auch immerhin 3 Monate an der Regierung. Dann fügt er aber hinzu, und jetzt kommt diese Nummer, aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja jetzt auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Ja.
Ja.
Das ist doch schön.
Also da haben jetzt auch schon ganz viel drüber gesagt. Wir noch nicht. Es ist eine Debatte, die sich da angeschlossen hat von höchster Unerfreulichkeit. Die einen sagen, denen wir näher stehen dürften, sagen, das geht ja gar nicht. Das ist so der Quatsch da. Das ist jetzt irgendwie vom Aussehen, wenn die da an der Tanke chillen oder was. Und die anderen sagen, ja, also bewusst missverstanden, der Bundeskanzler, ihr wisst doch alle genau, was er sagen will. Was ja auch ein Bundeskanzler, der sich nicht so gut ausdrücken kann. Du wisst doch genau, was er sagen will. Bewusst missverstanden. Und es ist doch wirklich zu loben, dass er dieses heiße Eisen anpackt. Das ist die Kontaktlinie zwischen diesen beiden Äußerungsgruppen, läuft die Kontaktlinie. Und dann gibt es noch die auch irgendwo, finde ich, ein bisschen unerfreulich ist, Gruppe, die sagt, er hätte jetzt das wahre Problem verfehlt. In Wirklichkeit seien es ja, und da wird es dann auch, mir ist alles richtig, aber da ist dann der Transfer doch ein bisschen weit, finde ich. Dann wird gesagt, ja, es ist, die eigentliche Gefahr sind ja sowieso die Männer und Lebenspartner aus dem Nahfeld der Menschen. Und da sollte man erstmal anfangen. Also so ein Whataboutism von der Seite. Also in höchstem Maße unerfreulich das Ganze. Und das, was mich aber am tatsächlich dann bei längerem drüber nachdenken, und man hat es jetzt auch schon tausendmal gehört, diesen Begriff,
ja,
oder dieses Thema, das Stadtbild, das ist doch ja auch, also wann hast du denn diesen Begriff jetzt, also zum letzten Mal jetzt durch Friedrich Merz, aber wann hast du den denn zum vorletzten Mal gehört? Auf in irgendeinem Baedeker-Reiseführer, den du noch von deiner Familie hattest, wo die sagt, oh, du fährst nach Rom, da habe ich noch den Baedeker, und dann gibt es da diesen Eintrag Stadtbild. Ne? Und das Stadtbild ist leider so ein bisschen zerstört, oder dem Stadtbild hat es nicht gut getan, dass da diese zwei Bürohäuser in Bologna hingebaut worden sind. Und
furchtbar. Das
ist das Stadtbild. Das Stadtbild ist ein Kriterium, das haben also tatsächlich ausschließlich Leute, die, also das ist so ein, also niemand, ja, der irgendwie,
so Boomer-Kriterium.
Niemand, der unter 70 ist, der spricht in diesem Sinne vom Stadtbild. Also als in Dresden diese, ich glaube, Waldschlösschenbrücke heißt sie, verniedlichend gebaut wurde, die also von bestimmten Perspektiven aus sozusagen einmal diagonal durch das Panorama auf die Altstadt verläuft, die sozusagen optisch durchstreicht, da wird man wohl sagen, okay, das Stadtbild wird ein bisschen gestört. Oder wenn du nach Bamberg, in die Mitte von Bamberg irgendwie ein 30-stöckiges Hochhaus baust.
Ja, warst du mal in Bonn-Bad Godesberg? Hast
der
du
lange
da mal
Eugen,
das,
der stört das Stadtbild.
Nicht der lange Eugen, sondern das, ich weiß gar nicht mehr, wie das richtig heißt. Ich glaube, es heißt das Altstadtcenter. Die haben irgendwann in den, glaube ich, späten 70ern, Anfang der 80er Jahre, haben die in Bonn die gesamte Altstadt, in Godesberg die gesamte Altstadt abgerissen und haben da ein Ungetüm hingebaut, das so ein bisschen aussieht wie das ICC, aber aus rotem Backstein. Ja, also das ist so unförmig und so komisch, da weiß ich auch nicht, was das genau sein soll. Und das war von Anfang an tot. Das hat nie funktioniert, ja. So, da muss ich jetzt gerade bei Stadtbild dran denken.
Ja.
Aber ich möchte noch eine andere Sache erwähnen, die ich an diesen Diskussionen immer also außerordentlich bemerkenswert finde, nämlich Kanzler oder Person, meistens konservativ, rechts oder liberal TM, sagt etwas vollkommen Bescheuertes. Ja? So, also wirklich auch nach objektiven Kriterien, weil ganz ehrlich, Leute, was will uns denn der Kanzler damit sagen mit dem Stadtbild? Ja, kritisiert er das Altstadtcenter in Bonn-Bad Godesberg? Wahrscheinlich nicht, ne? Kritisiert er den Langen Eugen oder irgendwelche Bürotürme in Bamberg oder whatever? Nein, sondern in dem Zusammenhang mit Asylbewerbern evoziert er ja so dieses Bild von herummarodierenden, herumlungernden Leuten, die nicht aussehen, als ob sie jetzt ohne Problem, ohne weiteres ihren ARIA-Ausweis sofort vorzeigen.
Also das Bild
könnten.
Kennt schon jeder. Also ich gehe mal davon aus, dass du das Bild, das er da gebraucht hat, auch kennst, wenn du in beispielsweise Düsseldorf, auch in München, aus dem Hauptbahnhof trittst.
Ja,
und es gibt es auch in vielen, vielen Städten. In Chemnitz, von Chemnitz bis Soltau. Und da chillen dann, man muss ja nicht in Abrede stellen, das ist das Bild, das er gebraucht hat, gibt. Da chillen dann Leute, die offenbar nicht seit vielen Generationen an dem Ort leben. Und darauf hebt er, das ist ein Phänomen, das es gibt, darauf hebt er ab, ja, und sagt, das ist nicht gut, da müssen wir mehr abschieben.
Ja. So, und das ist so, und jetzt das Phänomen, er sagt etwas objektiv Bescheuertes, ja, weil selbst wenn er jetzt Recht mit dem hätte, was er sagt, ist ja naja, wir haben ja noch immer da Probleme mit dem Stadtbild. Ist ja komplett unterbestimmt. Du weißt ja trotzdem noch immer nicht, ja, was ist denn jetzt das Problem mit dem Stadtbild? Haben wir da zu viele nicht deutsch genug aussehende Leute? Haben wir zu wenig von denen? So, dann regen sich die Leute erwartungsgemäß auf, aus welchen Gründen auch immer. Unter anderem, weil man das natürlich für dieses Dog-Whistling erkennt, was es ist, ja, dass man irgendwie, ja, man will so signalisieren, naja, also irgendwie da mit den Ausländern da in den Städten, das ist ja schon auch irgendwie ein bisschen schwierig, ja. Und dann regen sich alle auf und dann kommt wieder dieses, das ist auch sowas, was wir beim letzten Mal, wo wir über diese Julia Roos gesprochen haben, beobachten kann. Dann regen sich die Leute auf und dann sagen die Befürworter dieser Aussage wieder, ja, also diese Aufregung, die zeigt ja jetzt, da müssen wir ja wohl irgendwie einen wunden Punkt getroffen haben. Ja. Oder die wollen da nicht drüber reden. Ja, niemand will darüber reden, weil es komplett bescheuert ist, darüber zu reden, weil man nicht darüber reden kann, weil es zu unkonkret ist. Weil, und da kann ich natürlich diesen Whataboutism auch ein Stück weit verstehen, insbesondere wenn du auf dem Land wohnst. Ich meine, lauf da mal am Vatertag rum, da wird das Stadtbild aber eben nicht jetzt hier von irgendwelchen Leuten, weiß ich nicht, aus sonst wo bestimmt, sondern halt von Ronny, Rüdiger und Klaus Dieter und wie sie alle heißen, die mit nacktem Oberkörper komplett besoffen und im Bollerwagen halt durch die Stadt laufen am Vatertag, ja. So, ist auch jetzt nicht so geil, ja. So. Und das ist das Schlimme, dass dann auch irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube hier Sparndorf hat dann auch wieder im Morgenmagazin oder sonst wo irgendwas gesagt, so von wegen, so, ja, auch, und die Linken, die diffamieren da jetzt den Kanzler und wollen da wieder nicht drüber reden und bla, bla, bla. Ja, nee, so ist es halt nicht. Und dann meandert das alles so vor sich hin, ohne dass jetzt tatsächlich, wir haben ja in der letzten Folge auch über eine Reihe von Problemen geredet, die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich hat, wo sich Politik ja auch tatsächlich mal verdient machen könnte, indem sie irgendwie eine Lösung für irgendein Problem anstrebt. Ja. Und als ob, ich habe auch, das hat er gesagt, da war irgendwie kurz nach unserer Podcast-Folge, nachdem wir das aufgezeichnet haben, und da habe ich mir gedacht, ey, als ob der diesen Podcast schon gehört hätte, ja, sagt er sich jetzt, ey, wisst ihr was, Leute, die haben recht. Wir müssen uns mal um die echten Probleme kümmern im Land. Stadtbild.
Also ganz wichtiger Punkt. Das hat mich und wahrscheinlich auch dich auch und gerade deshalb gerade erbost, dass da zwei Wochen das bestimmende Thema durch diese eine bekloppte Äußerung gesetzt wurde. Und dass der Kanzler eigentlich immer, wenn er irgendwo erschien, erstmal stundenlang zu seiner Stadtbildäußerung befragt wurde, dauernd und immer wieder da auch noch Publicity für bekam, weil es an jeder Ecke diskutiert wurde.
Wodurch dann ja auch eine falsche Anreizstruktur gesetzt wird, ne? Muss man ja auch mal so sagen.
So ist es. Und im Übrigen, es um nichts anderes ging. Und also erstens geht ja diese Stadtbildthematik völlig an der Sache vorbei, weil wenn es ein Problem nicht gibt, ist das, wie das irgendwie Karstadtplatz in Dortmund aussieht. Das ist nicht das Problem. Das mag ein Symptom von ganz vielen Dingen sein, aber das ist nicht das Problem. Also erstens ist das nicht das Problem. Und zweitens, habe ich jetzt vergessen, wird die ganze Zeit über neben dem Problem vorbeigeredet. Und das geht einfach nicht. Das ist,
ja, und man kann es ja auch darauf eindampfen, das Stadtbild ist ja in dem ganzen Zusammenhang irgendwie Chiffre für der Ausländer. Der Ausländer ist es wieder schuld, ne? Der Ausländer ist schuld, ja. dass man keine Termine bekommen beim Zahnarzt und so, ja. Und jetzt ist der Ausländer auch noch dafür verantwortlich, dass es in unseren Städten so scheiße aussieht. Ja?
Also wir dürfen ja eins.
Ja. Nee, die Zeit hat auch jetzt noch so einen Bericht, den habe ich, den habe ich mir aber leider noch nicht durchgelesen, aber die Zeit aber hat dann das Richtige getan und hat 20 ReporterInnen in 20 verschiedene Städte in Deutschland geschickt, um mal so zu testen, wie das Stadtbild so ist.
Ja, ja, und da gibt es nämlich jetzt noch ein Mikropuzzlestück, das wir da einsetzen müssten. Der Kanzler hat ja dann, wurde dann doch um Klarstellung von diesem Quatsch gebeten und dann gesagt, ja, fragen Sie doch mal Ihre Töchter, die erklären Ihnen das. Das ist dieses Verbindungsstück dann auch dazu, dass die Töchter, also gerade dann auch Töchter, deren Familie nicht schon immer im Herzen Preußens gelebt hat, dass die dann gesagt haben, ja, also wenn ihr mich als Tochter fragt, dann muss ich sagen, ich fühle mich sehr, sehr stark ausgegrenzt von der Äußerung des Friedrich Merz. Und Leute, die eine Familiengeschichte von außerhalb Hannovers haben, die sagen dann auch, also meint er jetzt mich? Ist es so, dass wenn ich mit meinen etwas dunkleren Augen dann da am Borsigplatz stehe, störe ich dann das Stadtbild? Oder wie darf ich das verstehen, Herr Merz? Und wollen wir jetzt wirklich unser Handeln und Denken und Handeln an den Leuten ausrichten, die vor Menschen, dessen Haut dunkler ist als die Medianhaut, der dann plötzlich Angst haben. Wollen wir das wirklich daran ausrichten? Und also wenn ein Problem nicht der Kern des Problems ist, ist das an manchen städtischen Plätzen ziemlich blöd aussieht. Das hat halt mit Migration nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass es da doof ist. Und ja, es ist ganz furchtbar. Also man darf nicht weiter drüber reden. Und man muss ihm sagen, dem Herrn Bundeskanzler, dass er sich doch mal wirklich um die Sachen, dass er mal irgendwie halbwegs auf die Höhe der Zeit kommt und nicht über das Stadtbild labert.
Ja, wahrscheinlich kann er uns nicht hören, weil er demnächst einen Fototermin mit diesem Seniorenheim-Roboter
mit wem?
Mit dem Seniorenheim-Roboter Willi, um zu zeigen, dass Deutschland bei der humanoiden Robotik eben doch auch ein Global Player ist.
Ja, und so. Wir sehen das Gruppenfoto mit dem Willi-Roboter in der Mitte, zu seiner Linken der Kanzler und zur Rechten Miss Sprunginnovation, Mrs. Dorothee Bär. Lass uns nicht weiter drüber reden.
Genau. Jetzt kommt der beliebte Hinweis. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Und bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, insbesondere bei den Leuten, die seit über 200 Folgen dabei sind. Einige von denen gibt es. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. So, wir reden über etwas, was, ja, wir müssen erstmal den Sachverhalt beschreiben, wie es so schön heißt. Es geht um, wie nähern wir uns dem Thema? Also, ein ehemaliger Professor der Technischen Universität Berlin, den ich auch tatsächlich daher kenne, dass ich mal eine Veranstaltung bei ihm hatte, beziehungsweise eine Ringvorlesung, in der er auch einen Teil beigetragen hat. Norbert Bolz, Sprachwissenschaftler, der aber auch schon so seit längerer Zeit eher so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, also der wirkt auf mich halt wie so einer dieser Männer, die im Alter dann so komisch rechts werden. Und also so das Publikum für diese Stadtbildaussage von Friedrich Merz. Also ich glaube, so Norbert Bolz würde dem sofort zustimmen. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang die Taz hatte über
das AfD-Verbot und eine Höcke-Petition berichtet und der Artikel trug also den Titel AfD-Verbot und Höcke-Petition, Deutschland wacht auf.
Ja.
Und dann hatte Herr Bolz darauf reagiert mit der Äußerung, gute Übersetzung von Vogue, Doppelpunkt, Deutschland erwache. Und diesen Ausspruch, Deutschland erwache, der ist ist aber auch bekannt, nicht zuletzt vom Verfassungsschutz, der NSDAP zugeordnet. Und das ist, wie eben diese von Höcke zitierte, alles für Deutschland, der Spruch, eine Parole der SA war. So wie das Hakenkreuz für die NSDAP instrumentalisiert wurde. Das wissen vielleicht sogar noch mehr Leute.
Echt? Gab es da ein Problem, ja?
Ja, das Hakenkreuz ist nicht ganz ohne, mein Lieber. Und das ist kein neutrales Zeichen mehr.
Mensch,
wissen viele nicht. So, viele wissen das nicht.
Zu Hause erstmal umdekorieren.
Laufen ja, da, okay. Haben da noch, also vom Opa oder Uropa haben die da noch diese denken, Mensch, hier, ich bin der Spielführer da in der C-Jugend nächstes Wochenende. Ich finde meine Kapitänsbinde nicht.
Zieh
das mal vom Uropa an. Nein, toll. Das darf man nicht, weil 86a des Strafgesetzbuches, dass die Verwendung und Verbreitung der Kennzeichen, heißt es da, glaube ich.
Ja, Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisation.
So, unter Strafe stellen. Ne? Und Kennzeichen ist jetzt nicht nur, wenn man mit dieser Armbinde vom Opa oder Uropa da durch die Gegend läuft. Und,
sondern auch Sprüche.
Auch zum Beispiel, wenn man den
Horst Wessellied
grußmäßig den rechten Arm, also tatsächlich optische Symbole, Handlungen und Aussagen, ne? Arbeit macht frei, immer wieder irgendwelche super tiefgründigen Historiker, die das, wenn genug Kontext da ist, in Konzentrationslageraufschriften, in diesem Fall des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau stellen und so weiter und so fort. Jedenfalls, also Herr Bolz sagt auf diesen Artikel der Taz, gute Übersetzung von Vogue, Deutschland erwache. Ich kann sagen, auf allen Hin verstehe ich es nicht. Ja? Also,
ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, das ist halt dieses...
Also gute Übersetzung von Anführungsstriche Vogue, Abführungsstriche Doppelpunkt Deutschland erwache.
Ja, also ich glaube, er bedient damit den Topos der Rechten, dass ja die Linken, weil die NSDAP, ne, sozialistische, nationalsozialistische Arbeiterpartei, war ja eigentlich der Meinung nach auch links, ja. Die geht's ja um die große Umdeutung und dieses, ja, die Linken sind ja die eigentlichen Faschisten. Und ich glaube, in dieser wirren Denkweise ist das dann, ja, bedeutet das dann genau das, was der Bolz da geschrieben hat, dass er der Meinung ist, dass das Deutschland erwache eine gute Übersetzung von Vogue sei. Wahrscheinlich, weil er das AfD-Verbotsverfahren auch Vogue findet. So, ne? Ist alles so Voker, linker Mist. Aber du siehst, man kriegt es nur sehr schwer mit gesundem Menschenverstand und Logik erklärt. Eigentlich kaum. Schlechterdings nicht vorstellbar.
Ja. Also eine sinnvolle Auslegung dieser Äußerung ist schlechterdings nicht vorstellbar. Ja, gut, jedenfalls. Also dann, Herr Bolz sieht sich einem Ermittlungsverfahren ausgesetzt. Er ist Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts oder des 86a Absatz 1.
Ja,
Nummer 86a Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit 86a Absatz 2 des Strafgesetzbuches für die Bundesrepublik Deutschland. Dann auch, was macht man als Staatsanwaltschaft, wenn man nicht weiter weiß oder irgendwie sagt, irgendwie muss man jetzt mal zu Rande kommen, zu Potte kommen.
Man beantragt
einfach beim zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss. Und dann, was ja auch, man muss schon sagen, per se, gerade bei diesen Äußerungsdelikten über Social Media, ist der Durchsuchungsbeschluss vielleicht
nicht das Mittel der Wahl
oder nicht das erste Mittel der Wahl. Also vielleicht könnte man da auch nochmal, ich meine, was suchen die das Handy oder was auf dem dieser Spruch drauf ist? Man weiß es nicht. Also wir werden es ja gleich halt auch nochmal einordnen. Also es geht also es geht eigentlich auch gar nicht, da zu durchsuchen. Ne? Das haben wir auch bei Andi, du bist so ein Pimmel, da haben wir das auch schon kritisiert. Das ist natürlich hier auch zu kritisieren. Das geht gar nicht, dass man einen, der irgendwie, auch wenn er Quatsch erzählt, und das
direkt also die Polizei
allseits dokumentiert ist, also es gibt ja jetzt überhaupt keine Zweifel.
Er hat es ja auch nicht geleugnet.
Ist ja jetzt auch nicht so, dass der unter dem Pseudonym irgendwie Adolf Mickey Maus oder so da.
Ja, Bolsonaro 69.
Nobbio Bolsonaro rumgebolzt hat. Nein, nein. Also Beweisnot weiß Gott nicht. Also völlig unverhältnismäßig dann zu durchsuchen. Ja. Und jetzt wird dann also aus diesem, ist wahrscheinlich dann doch die Staatsanwaltschaft Berlin, oder?
Ja, weil die Staatsanwaltschaft Berlin, ja.
Ja, denn, ja, also da ist dann einer, also wer jetzt, so, und dann wird jetzt hier am Märtyrerstatus des Bolz gearbeitet. Wenn man mal die Prüfungstiefe des durchschnittlichen Ermittlungsrichters, der durchschnittlichen Ermittlungsrichterin, zumal in Berlin sich anschaut, da muss man sagen, man ist nicht ganz sicher, ob die überhaupt die Augen sich öffnen beim Unterschreiben. Haben, ist doch schon der ein oder andere ganz, ganz beachtliche Beschluss da durchgerutscht.
Zustande gekommen.
Zur Ehrenrettung muss man sagen, es gibt auch immer wieder welche, die sagen,
nee.
Was soll denn das eigentlich für ein Delikt sein?
Du kommst hier nicht rein.
Und also, das ist alles, dieser Fall ist sicherlich, birgt viele Aspekte. Aber jetzt wird Herr Bolz also zum
Märtyrer hochsterilisiert.
Märtyrer der Meinungsfreiheit, ja.
Und jetzt kommt aber noch das große Aber, weil das war der Grund, warum ich das ansprechen wollte und so auch absurd finde, ist, dass es, wenn ich LTO online richtig verstehe, zu keiner Hausdurchsuchung kam. Weil, und da kennst du dich als Strafverteidiger besser aus, Ulrich, weil die dem Bolz irgendwie mitgeteilt haben, ich weiß nicht, wie das dann abläuft, ob das dann quasi in dem Moment, in dem die vor der Tür stehen, abläuft oder ob dann die Staatsanwaltschaft da irgendwie anderweitig Kontakt aufnimmt. Jedenfalls, es gab den Durchsuchungsbeschluss, aber dann gab es für ihn die Möglichkeit, da mitzuwirken und dadurch die Hausdurchsuchung abzuwenden, was er auch getan hat.
Ja, das ist nicht ganz unüblich. Das ist vor allem der Standardfall, ist die sogenannte Durchsuchung beim Dritten. Das heißt also nicht beim Beschuldigten, sondern bei jemandem, der nicht Beschuldigter ist. Typischer Fall, man durchsucht das Unternehmen, aus dem heraus eine Straftat begangen worden sein soll. Und oder man holt sich im Wege eines Durchsuchungsbeschlusses Kontoauszüge oder sonst etwas oder Versicherungsunterlagen, whatever, dann setzen kluge Staatsanwälte und Ermittlungsrichter schon in den Durchsuchungsbeschluss eine sogenannte Abwendungsbefugnis. Da steht dann, die Durchsuchung kann durch Herausgabe der Krankenakte des Patienten XY abgewendet werden. Und oder die Durchsuchung kann durch Herausgabe der Kontostaffeln zum Konto bla bla des XY abgewendet werden. Du kannst einer Durchsuchung auch dadurch zu Ende bringen, dadurch, dass du dafür sorgst, dass sich der Durchsuchungszweck erschöpft hat, indem du den gesuchten Gegenstand rausgibst.
Zur Polizei bringst.
Ja, oder wenn die an deiner Tür sind und sagen, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss, wir suchen das Maschinengewehr, mit dem gestern auf dem Marktplatz 30 Leute, und dann gehst du halt in
ich geh mal kurz in
Moment
den Keller.
Moment mal, ich hab hier was für sie. Und dann kommst du mit diesem Maschinengewehr zurück. Haha, vielleicht nicht so lustig. Aber jedenfalls kannst du das abwenden und gibst denen dann einfach, was sie suchen, dann ist der Durchsuchungszweck erfüllt. Darf die Durchsuchung nicht fortgesetzt werden, weil es ja keinen Grund mehr für den Eingriff gibt.
So, Und da habe ich, tatsächlich dann jetzt.
Das kommt aber sehr, sehr selten vor. Ne? Also normalerweise, dann sagst du, hier ist alles, was ich habe, dann suche und dann drehen die dir trotzdem die Matratze.
So, und da wollte ich jetzt fragen, die zu dem zeitlichen Ablauf. Also stehen die dann schon mit der versammelten Mannschaft vor der Tür oder weiß ich nicht, dadurch, dass sie den Beschuldigten, wobei vor der Durchsuchung wird der Beschuldigte wahrscheinlich nicht darauf hingewiesen, dass es gegen ihn ein Ermittlungsverfahren gibt, oder? Also
eine Beschwerde, die ich von Mandanten sehr häufig höre, dass sie sagen, müssen die das nicht vorher ankündigen.
Ja. So, und nee, aber mich, also auch natürlich aus einem professionellen Interesse heraus, interessiert tatsächlich, machen die das erst, wenn die da vor der Tür stehen oder machen die das, wenn die, also meldet sich dann da der Staatsanwalt irgendwie vorher, stehen die dann da mit nicht einer Hundertschaft vor der Tür, sondern vielleicht nur zwei Beamten oder so? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also jetzt in diesem Fall des einer Durchsuchung beim Beschuldigten wird gar keine Vorkehrung speziell dafür getragen, dass die Durchsuchung auch, wie es so heißt, abgewendet werden kann. Die stehen vor der Tür und ja, wenn dieser Herr Bolz ist ja wahrscheinlich ein einigermaßen, im Prinzip einigermaßen kultivierter
Verständiger.
Mensch, der dem gegenüber dann, der vielleicht auch sogar noch, ich glaube, der ist 72 oder werfe ich da irgendwas durcheinander, der 72-Jährige, dem so ein Polizeibeamter, und da muss man natürlich sagen, anders begegnet als so einem, der schon aussieht, als komme er oder seine Vorfahren aus der Türkei. Ja? Und da wirst du gleich natürlich ganz anders behandelt, wenn du so mit so einem Tweed-Jacket die Tür aufmachst und sagst, Herr Professor, das ist uns wirklich sehr unangenehm, wir haben hier so einen Durchsuchungsbeschluss vom Amtsgericht, was soll man denn da jetzt machen? Und so wird es dann hier wohl gewesen sein. Und dann hat er gesagt, das ist doch alles total Quatsch. Und vielleicht war der noch ein Studienfreund bei der Staatsanwaltschaft. Aber Studienfreund mit 72 Jahren.
Studienfreund ist unwahrscheinlich. Aber vielleicht haben da auch einige von den Jungs von der Polizei dem Bolz auf Twitter gefolgt, fanden das eigentlich gar nicht so schlecht, was der da geschrieben hat. So, was ich halt in dem Zusammenhang sehr bemerkenswert finde, ist, ich meine, wir haben das ja auch als Shishi kritisiert mit dieser Hausdurchsuchung, ja, so, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, ja, geil, dass sie beim Bolz reingeritten sind. Nein, und ich habe ja noch ein persönliches Verhältnis zu Norbert Bolz. Ich hatte den im ersten Semester in einer Ringvorlesung. Da musste ich dann eine Klausur schreiben, auch zu einer Frage, die vom Herrn Professor Dr. Bolz gestellt wurde. Am Ende hat mir irgendwie ein Punkt gefehlt, damit diese Klausur von einer 2-0 auf eine 1 was hochrutscht.
Unerhört.
Und dieser eine Punkt, den hätte ich perspektivisch bei eben genau dieser Frage, die der Professor Dr. Bolz da gestellt hat, dann saß er da vor mir und hatte da nicht so richtig viel Verständnis für. Der hat sich da so ein bisschen sehr, sagen wir mal so, auf einer persönlichen Ebene denke ich mir dann so, naja, what goes around comes around. Aber also auch selbst dafür, dass man mir damals keine Eins gegeben hat, das rechtfertigt natürlich auch nicht eine Hausdurchsuchung. Ja, also selbst dafür, dass ich den Bolz total blöd finde.
Schon eher.
Selbst da kann ich sagen, nee, übertrieben. Was ich aber auch total übertrieben finde, ist, dass die sich da jetzt so hinstellen und sich auch der Bolz da jetzt irgendwie so hinstellt, als wären die da mit, weiß ich nicht, dem SEK und Flashbangs, also weiß ich gar nicht, wie die in Deutschland heißen, also so Blendgranaten rein und hätten ihn da, weiß ich nicht, erstmal vollgesprüht mit Pfefferspray und so und dann seine gesamte Wohnung auseinandergenommen. Nein, so wie ich das hier auf LTO verstehe, beziehungsweise von der Staatsanwaltschaft Berlin, da ist dann irgendwie ein Beamter wahrscheinlich mit dem Staatsanwalt in sein Arbeitszimmer und hat sich dann auf dem Laptop oder auf dem Handy angeguckt, ist das der Twitter-Account? So. Und dann war's das. Und das ist, ich weiß jetzt nicht, wie das technisch, ob das dann technisch trotzdem eine Hausdurchsuchung war, aber sie unterscheidet sich doch sehr von der Hausdurchsuchung, wo die Polizei dann, weiß ich nicht, um 6.30 Uhr mit einer Hundertschaft vor der Tür steht.
Die Tür erst einmal gehörig entglast, wie es so schön heißt.
Ja.
Und die Fenster entglast, mussten wir leider entglasen, weil wir gehört hatten, er hat eine sehr aggressive Katze bei sich wohnen.
Ja.
Ja, das sehe ich alles ganz genauso und noch schlimmer. Wir haben ja jetzt auch die Situation, dass dann zu diesem frühen Stadium, in diesem frühen Verfahrensstadium, weil dem Herrn Bolz und einer bestimmten Gruppierung das Ergebnis nicht passt, völlig undifferenziert und auch ohne Rückgriff auf juristische Erwägungen dann dagegen angestunken wird. Wenn man sich aber einfach auch die Rechtslage einmal anschaut und den 86 des Strafgesetzbuchs sich anschaut.
Ja, das ist nämlich sehr interessant.
Ja, also ne, das ist ja eben auch das, was man dann vielleicht doch mal machen sollte, bevor man irgendwie dann so Vergleiche zieht und sowas und irgendein Schwachsinn, völlig losgelöst von der materiellen und prozessualen Rechtslage erzählt, guckt man sich das doch einfach auch mal an. Und vielleicht fängt man mal so
an. Blick in den
Vielleicht fängt man mal so an, dass man sagt, es hängt jetzt jedenfalls nicht davon ab, ob der Äußernde oder die Kennzeichen Verwendende das irgendwie besonders geistreich
lustig
findet
gemeint.
Oder
ja,
nicht.
Ja. Ja.
Sondern dieser Straftatbestand ist schon, kann man sich fragen, wie gut das ist, aber der ist schon auch relativ klar
restriktiv.
Und sehr gnadenlos sozusagen.
Ja, wie gesagt,
formuliert.
Da
steht nicht die Riesenausnahme für alles, was Bolz lustig findet, drin, sondern ganz eng. Ne? Absatz 4, also
das war,
wenn man das Hakenkreuz irgendwo verwendet, darf man, ist es vielleicht dann nicht strafbar, wenn die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient. So, wenn da dann ähnlichen Zwecken steht, ist das natürlich im Licht der vorangehenden Begriffe auszulegen. Nicht ähnliche Zwecke, weil Bolz gerade Bock hat, sondern das muss schon etwas sein, was so ähnlich ist wie staatsbürgerliche Aufklärung oder Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens etc. Also das ist jedenfalls geltende Gesetzeslage und gerade unter Konservativen wird ja die Einhaltung des Gesetzes, wenn es nicht gerade gegen einen selber sich richtet. Die Einhaltung des Gesetzes durch andere ist ja nun die allererste Bürgerpflicht. Und
ja, sehr wichtig auch.
Dann sieht man, und eine der Auslegungsmethoden ist ja auch die historische, dass man sich sagt, oder die sogenannte teleologische Auslegung, dass man sich einmal anschaut.
Was wollte man da eigentlich machen?
Was ist denn das Ziel und was ist so die Genese dieses Straftatbestandes? Warum gibt es den denn in anderen Ländern nicht? In Deutschland aber schon. Und dann kommt man ja doch möglicherweise zu dem Ergebnis, dass etwas nicht Triviales dahinter steckt und dass es jedenfalls auch Gründe gibt dafür, das Ganze doch etwas enger zu sehen.
Ja.
Und wenn einem das Gesetz nicht passt, dann muss man in die Politik gehen und versuchen, das Gesetz zu ändern.
Ja.
Wenn einem die Legalisierung von Kokain wichtig ist, dann kann man nicht einfach trotzdem Koks verkaufen und einnehmen, bis man irgendwie, bis weiß was ich passiert, sondern dann muss man irgendwie entweder dafür sorgen, dass Kokain legalisiert wird oder die Konsequenzen tragen, solange das noch nicht der Fall ist mit seinem
Koks-Taxi-Zentrale. Das ist ein sehr schönes, sehr lebensnahes Beispiel. Ich muss sagen, ich fand ja den Artikel auf lto.de sehr instruktiv und jetzt als Jurastudent und Besitzer des Fischers muss ich sagen, ist ja auch der Blick in den Kommentar lohnt sich immer, weil steht im Kommentar, stand auch bei LTO.de, der Sinn und Zweck dieser Strafregelung ist es, die Verwendung dieser verfassungsfeindlichen, verfassungswidriger Kennzeichen zu tabuisieren. Da geht es gar nicht um irgendwelche, also dieser Paragraph 4 in dem 86, das ist da noch so die größte Abwägung bei der Geschichte. Ich fand das auch interessant. Ich glaube, der lässt sich ja dadurch diesen Steinhöfel vertreten, der Bolz. Der Steinhöfel scheint auch nicht in den Kommentar reingeguckt zu haben, weil die geniale Verteidigungslinie von Bolz und Steinhöfel ist ja, wir haben das ja alles nur ironisch gemeint, wobei man ja dann, selbst wenn man das ernst nimmt, sich die Frage stellen kann, ja, was ist jetzt daran ironisch gemeint? Das mit der Tabuisierung ist so interessant, weil es steht auch nochmal explizit in dem Kommentar drin, dass nicht jede Verwendung dieser verfassungsfeindlichen Kennzeichen, selbst wenn man dabei zum Ausdruck bringt, dass man das sich nicht zu eigen macht oder dass man das doof findet, nicht jede Verwendung ist erlaubt. Sondern da geht es auch explizit darum, dass man sagt, wir möchten das nicht einreißen lassen, nämlich genau durch solche Sachen, wie der Bolz da gemacht hat, dass man auf einmal anfängt, mit solchen Parolen so Witze zu machen. Ja, das war ja nur lustig gemeint. Und wir sehen ja, finde ich, weil wir ja auch gerade bei 200 Folgen und worüber wir so in den letzten Jahren geredet haben, wir sehen ja, wohin das führt, wenn man immer peu à peu die Grenze des Sagbaren erodiert. Ja, also wenn du jemandem aus dem Jahr 2013 versucht hättest zu erklären, was für Debatten wir hier in Deutschland führen, was für Dinge mittlerweile sagbar sind als Politiker, der dann noch irgendwie zur sogenannten Mitte gezählt wird, da hätten die ja im Jahr 2013 die Ohren angefangen zu schlackern. Und genau um sowas, mit wirklich den übelsten, ja, Kennzeichen, Symbolen, Ausdrücken, Wahlsprüchen und so weiter und so fort aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu verhindern, auch um, sag ich mal, die Verehrung dieser Institutionen zu verhindern und zu erschweren, wird das tabuisiert. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Es gibt da, wie du vorhin richtig gesagt hast, es gibt im 86a und aber auch im 86 keine Bestimmung, ist alles in Ordnung, wenn es lustig gemeint ist.
So ist es. Und zwei Anmerkungen noch. Die erste ist, dass Herr Bolz ja, wie es sich für einen Rechtsstaat gehört, jetzt auch rechtliches Gehör hat. Er kann auch über Rechtsanwalt Steinhöfel, kann er ja darlegen, was da seine, wie das zu verstehen ist, was seine Intention war. Vielleicht gelingt es ihm ja, da darzulegen, welcher Ausnahmetatbestand denn nun greift. Mag ja auch sein, ist ja auch gut. Aber also von vornherein, es ist also nicht die erste Verteidigungslinie zu sagen, ich werde nur deshalb strafrechtlich verfolgt, weil der Rechtsstaat einfach ein übles linkes Schlangengewächs ist. Und so Nicolas Sarkozy-mäßig, ne, so, das kann ja nicht sein, der Rechtsstaat ist völlig kaputt, die haben mich verurteilt. So, das zum einen ist ja noch nicht aller Tage Abend, sondern das Verfahren läuft ja erst noch. Muss man sich jetzt dann auch nicht, wenn er das irgendwie alles ganz toll gemeint hat, und dann wird er ja da auch, wird es ja auch eingestellt. Und das zweite ist Ironie der Geschichte, tatsächlich auch der Geschichte, wo du sagst, der Fischer, für Leute, die nicht jeden Tag Jura machen.
So wie wir.
Der Standardkommentar Fischer nach seinem Autor Thomas Fischer, der ja einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist, weil er sich doch gerne pointiert und kontrovers äußert, der gibt also diesen Standardkommentar heraus, der nun auch wirklich bei jedem Richter und Staatsanwalt, bei jeder Staatsanwältin auf dem Tische steht und bei jedem Rechtsanwalt auch, der sich ein bisschen mit Strafrecht befasst. Und der Fischer, der hieß, weil es Herrn Fischer ja auch noch nicht immer gibt, der hieß früher der Dreher. Und das war der Herr Fischer da vorher. Und der Herr Dreher, dann später hieß es der Dreher Tröntle und dann der Dreher Tröntle Fischer. Aber der Herr Dreher, Eduard Dreher, den hat man dann irgendwann doch auch vom Namen dieses Kommentars entfernt. Der war nämlich Staatsanwalt an diversen Sondergerichten in den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und Recherchen haben auch ergeben, dass er in mindestens 12 Bagatellfällen die Todesstrafe beantragt und im Wesentlichen sich da mit der Volksschädlingsverordnung argumentativ hervorgetan hatte. Es ist halt, was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, dass es ist hier nicht wie, jetzt fällt mir kein Land ein, wo nicht auch schlimme Dinge geschehen sind. Es ist jetzt nicht wie in, also wir sind nicht Andorra. Wer weiß, was Andorra für Leichen im Keller hat. Was gibt's denn, was ist denn so das, was ist denn so ein Land, das sich nichts hat zu Schulden kommen lassen?
Es ist schwierig, aber weiß ich nicht.
Aber es
nicht.
Gibt welche, glaube, die weniger schlimm waren als,
die, ich sag
als
mal
das
so,
Deutsche
die
Reich.
Ich glaube, die Aborigines zum Beispiel, die haben sich relativ, diese ganzen indigenen Völker, die wir alle fast ausgerottet haben, ja, die haben sich, glaube ich, alle relativ wenig vorwerfen zu lassen, ja, so im Vergleich zu uns. Ein auch sehr harmloses Land vielleicht ist die Schweiz. Also da fällt mir jetzt auch.
Die dachte ich jetzt auch, aber ja, auch sehr ausländerfeindlich, aber egal. Ja, das ist eigentlich nicht das Ziel. Wir machen jetzt, ja. Ich habe selber die Frage gestellt, jetzt versuche ich
es
schon wieder.
Ja, es ist aber, ich finde, es ist auch eine interessante, tatsächlich auch Übung, sich darüber mal Gedanken zu machen, was denn jetzt, also wie das denn jetzt, welches Land da, also das Land, das frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein. Aber ich glaube, es ist ja vollkommen richtig, es ist, das glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich auch, es ist ja vollkommen richtig, was du sagst. Die BRD und das deutsche Volk hat sehr, sehr große Schuld auf sich geladen mit dem, was da im Zweiten Weltkrieg passiert ist, mit dem, was da im Dritten Reich passiert ist. Und aus genau diesem Grund haben wir diese Vorschriften. Und ganz offen gesprochen finde ich es auch ganz wohltuend, wenn der Rechtsstaat wenigstens an irgendeiner Stelle, wo man halt explizit eine Regelung eingezogen hat gegen dieses Nazi-Unrecht und so, ja, dass es da noch funktioniert, weil sich ja die Politik zum Beispiel mit dem Parteiverbotsverfahren, was ja genau auch deswegen im Grundgesetz drin steht, ja, sehr schwer tut und dass dann hier wenigstens die Staatsanwaltschaft sagt, nee, wir können eben nicht zulassen, dass jetzt Hinz und Kunz auf dem Kurznachrichtendienst Twitter oder sonst wo im Internet anfangen, jetzt hier irgendwelche harten Nazi-Parolen. Weißt du, als nächstes wird dann das Horst-Wessel-Lied lustig gesungen, weil ist ja alles nur ironisch gemeint, ja. Und dann machen wir wieder irgendwie Fackelmärsche zu irgendwelchen anderen Nazi-Parolen. Nee, und dann wird, weiß ich nicht, dann trägt irgendjemand noch total ironischen Hakenkreuz, Krawatte und so, ja.
Zum Beispiel, wir erinnern uns an Prinz Harry vor vier Jahren. Und selbst im Vereinigten Königreich fanden die das nicht lustig. Das ist ja auch irgendeiner, das ist bestimmt 20 Halloween Jahre her Party. Oder 25, das ist ja auf der Halloween-Party in so einer SA-Uniform aufgelaufen.
Da. Ja.
Gut, also in der Tat, ich finde auch, also das ist jedenfalls meine Position, ich finde also sehr dezidiert für Meinungsfreiheit und auch das Prinzip, dass sie die Gewährleistung meinungsneutral sind und sich natürlich die Meinungsfreiheit gerade da zu bewähren hat, wo Leute eigentlich nahezu Unerträgliches sagen, das ist genau meine Auffassung. Ja? Und dass keine bestimmten Meinungen, seien sie jetzt nun irgendwie gegen den Papst gerichtet, den Bundeskanzler oder gegen grünen Politiker, besonders schutzwürdig sind im Angesicht der Meinungsfreiheit. Außer der Spezialsituation, die durch die deutsche Geschichte, insbesondere in den Jahren 33 bis 45 bedingt ist. Da ist es nämlich zum Wesenskern unseres Staates gehörend, dass man sich damit gefälligst auseinanderzusetzen hat, auch wenn man 30, 40, 50 Jahre später geboren worden ist. Und dann ist das was anderes. Es ist einfach was anderes, ob man den Papst beleidigt oder Mohammed oder ob man erkennbar auf nationalsozialistische Symbolik zurückgreift. Ja, so ja, sehen das Lauer und Wena, und da muss man sich dann auch gar nicht so anstellen. Und ja, jetzt plötzlich da, wo man irgendwie jeden Klimakleber am liebsten gleich als terroristische oder kriminelle Vereinigung verfolgen will, ja, ja, und Hausdurchsuchungen noch und nöcher befürwortet bei Schülern, die März verpiss dich, oder was hatten die da geschrieben, ja, da im Sauerland,
ja, ja,
auf die,
ja,
Schützenhalle, da geht's dann wieder. Aber wenn einer hier mit SS-Parolen um sich schmeißt, dann SA-Parolen um sich schmeißt oder was war's, dann geht's plötzlich nicht.
Ja.
Also so, ja, jedenfalls, Herr Bolz soll mal jetzt, und soll auch Herr Steinhöfel, soll man nicht heulen, sondern eine anständige Schrift reinreichen, dann wird das Verfahren auch schon eingestellt. Und ja, so eine Heldentat ist es nicht, so ein Wachsenspruch da rauszuhauen, den selbst wir beide nicht auf Anhieb verstehen. Also ja, komm klar, ja,
man muss,
und dann schauen wir mal. Also dass diese Hausdurchsuchung Quatsch war, geben wir dir den Punkt, kriegst du.
Ja, aber es war halt auch keine Hausdurchsuchung, ne? Das muss man jetzt mal auch ganz
es
klar
war
dazu
eine,
sagen.
Sie ist nicht vollzogen worden. Ich gebe ihm den Punkt, ja, Alter, einen Punkt.
Gut, das sehen wir, also ich finde, aber
du kannst nichts dazu sagen, wenn ich ihm den Punkt gebe, gebe ich ihm den Punkt, du gibst ihm den halt dann nicht.
Du kannst mir auch schön den Punkt geben und du bist Strafverteidiger und ich verstehe deine Perspektive, aber ich finde, wir haben hier auch in der letzten oder vorletzten Folge ja über diese 17-jährige Schülerin aus dem Sauerland gesprochen, bei der die Polizei dann da auf der Matte stand. Da habe ich ja selber auch gesagt, ne, also ich stelle mir eine Hausdurchsuchung so traumatisch vor, das wünsche ich wirklich niemandem, ja. Aber ich finde, es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen.
Das war die Parole, Merz aufs Maul.
Ja, es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen Hundertschaft steht vor der Tür und reitet bei dir rein und ja, entschuldigen Sie, Herr Direktor, könnten wir mal bitte, ja. So, also, und dann, also zu behaupten, das wäre dasselbe, und so fühlen sie sich ja auf. So fühlen sie sich ja auf. So,
wir haben ja Spezialinformationen, die haben geklingelt und das erste Wort des Ermittlungsführers war: Herr Professor, es ist mir ausgesprochen peinlich.
Oh, es tut mir furchtbar leid.
Es tut mir furchtbar leid, aber
die Gattin.
Grüß ist die Gattin. Nee. Na, wir müssen ja ganz kurz, ich möchte gar nicht drüber reden.
Das ist so mal leer.
Ja,
so,
let's move on.
Also, Let's move on.
Wir haben fast alles gesagt.
Wir bleiben dran. Wir kommen jetzt gerade mal zu einem heiteren Potpourri rund um Amerika, sowohl die USA in Nordamerika als auch Argentinien in Südamerika. Fangen wir an mit Javier Milei, dem Posterboy der, ich weiß gar nicht, rechten Libertären, die den, also
die Anarchokapitalisten,
die den irgendwie abfeiern, als ob er den Parmesan erfunden hätte, direkt nach Argentinien ziehen, wollen sie dann komischerweise doch alle nicht, obwohl es so toll ist, ja. Also Javier Milei, der ich formuliere es mal so, der interessante Reformen in Argentinien angestoßen hat, die vor allen Dingen so aussehen, dass er einfach alles gestrichen, abgeschafft, gekürzt hat. Und seine Politik ist so erfolgreich, aufpassen, das ist jetzt Ironie, dass Argentinien ein Bailout, also eine Finanzspritze über 41 Milliarden US-Dollar gebraucht haben, damit sie nicht, ja, bankrott gehen. Und dieser Kredit wurde bereitgestellt, beziehungsweise ich glaube, der Kredit kommt über den Internationalen Währungsfonds, wird aber die Sicherheit dafür liefern, aber die USA. Ja. Finde ich einfach total bemerkenswert. Also insbesondere auch, dass die liberalen, libertären und Milei-Fans also diese kognitive Dissonanz hinbekommen. Also einerseits hast du da so einen Typen, der auf die Institutionen des Staates scheißt, die ganze Zeit irgendwie sagt, ja, das ist das Allerschlimmste, was es irgendwie gibt, da irgendwelche pseudophilosophischen Reden darüber hält, wie eigentlich jede Form der Regulation im Grunde genommen Teufelszeug ist, verboten gehört und wie quasi nur die reine Lehre des Anarchokapitalismus, Liberalismus das Heil der Menschheit bringen kann, ja. Und dann, wenn es geil ist und wenn man es gerade braucht, oh ja, auch jetzt hier so eine Finanzspritze, auch schlecht ist es nicht, ne? So, das finde ich großartig. Wir haben ja in diesem Podcast, benutzen wir auch häufig das Wort performativer Widerspruch. Ulrich, du bist ja auch doktorarbeitsbedingt ein Experte zu Südamerika. Was macht das mit dir?
Ja, es ist eine Region der Welt, die über viele Jahrzehnte, im Grunde genommen seit spätestens den 80er Jahren von Europa und dem wirtschaftlichen Westen Fachbegriff mit dem Arsch nicht angeguckt worden ist und immer für ein totales ausgegrenzt wurde, als billiger Rohstofflieferant missbraucht und als Absatzmarkt für irgendwelchen Elektroschrott herhalten musste. Und man hat es immer belächelt. Ab und zu hat man seitens der USA, jetzt nicht in Argentinien, aber an vielen Stellen Lateinamerikas und Südamerikas irgendwelche Folterknechte finanziert und sich ansonsten immer naserümpfend von Latein- und Südamerika, im Besonderen Mittelamerika, weiß man überhaupt nicht, wo das ist, abgewandt. Und das Einzige, was man über Argentinien wusste, ist, also sagen wir mal, Mittelstufenniveau war, da kommen ja eigentlich sehr gute Steaks her. Und Oberstufen.
Wir haben da auch viele Leute einen deutschen Nachnamen, ne?
Ist Oberstufenniveau, ne? Ja, das ist schon eine sehr differenzierte Betrachtung, wenn man die Rattenlinie noch mit einbezieht. Und dann, wenn man viel wusste, dann wusste man, dass da, wenn man mal galoppierende Inflation sehen musste, musste man nur zum richtigen Zeitpunkt in Argentinien sich aufhalten. Und jetzt kommt ein Javier Milei und wird abgefeiert wie sonst was. Und plötzlich, wenn es einem passt, wird Argentinien als das Land, was man immer Brasilien ja nachsagt, der Zukunft da dargestellt. Da ist so vieles sehr, sehr speziell in Argentinien, in seiner politischen Entwicklung und seiner Wirtschaftsgeschichte, dass man nun wirklich einen derartigen Spezialfall hat, dass man das vielleicht dann doch nicht, wie Christian Lindner sagte, einfach mehr Milei wagt und dann läuft es auch hier. Also die Probleme, die es in Argentinien gab und gibt, sind nicht die Probleme, die es in Deutschland gibt. Deshalb sind Lösungen oder Scheinlösungen in Argentinien auch keine Lösungen in Berlin und Deutschland. Und das sollte man vielleicht doch auch mal sehen.
Berücksichtigen.
Und Milei ist ja auch noch nicht durch. Ja? Das, was ihm Leute, die sich da aktuell auskennen, attestieren, ist, dass er, dass seine die von ihm vertretene Wirtschaftspolitik die Inflation durchaus eingegrenzt hat. Sieht ja wohl aus. Sie war früher dreistellig, jetzt ist sie, glaube ich, im letzten Monat bei 36%.
Ja.
Bravo.
Ja.
Aber also so richtig über den Berg ist Argentinien noch nicht. Hat auch eine schwierige Geschichte, weil diese Hyperinflation, die da alle paar Jahre das Land erschüttert, von einem Staatsverständnis herrührt. Und einem Politikverständnis, Ursprünge sind im sogenannten Caudillismo verwurzelt, wo dann der starke paternalistische Führer alle speist. Und wenn man das zu oft macht und, wie man so sagt, über die Notenpresse dann da das warme Mittagessen fürs ganze Land zahlt, dann fährt es an die Wand. Und aus dieser Geschichte, dieser Wirtschaftspolitik und diesem Politikverständnis hat Herr Milei dann ein anderes entgegengesetzt. Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, sag mal, die Pferde zu wechseln. Aber der Mann ist natürlich völlig unerträglich gleichzeitig. Also ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ich empfehle es jedem da, diese Gesänge, als der am Wahltag auf die Bühne kam, wo der so einen Song singt, gerade brüllt, wo er sich zum König, der sich die Kaste vorknöpft, selbst besingt. Ja? Und der kommt auf die Bühne, gröhlt, als wäre er im Ballermann und die Leute finden das gut. Und ja, das ist Javier Milei. Und ansonsten muss man sagen, der ist jetzt nicht mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang zum Präsidenten wiedergewählt worden, sondern es war eine Zwischenwahl über einen Teil des argentinischen Abgeordnetenhauses, in dem er bislang also nicht eine Mikrounterstützung seiner Leute hatte. Und bei dieser Wahl eines Teils der Abgeordneten, da hat seine Partei 40% geholt. Das ist nicht nichts, aber das ist jetzt auch eine Momentaufnahme bei Zwischenwahlen, nachdem Donald Trump gesagt hatte, nur wenn ihr den Milei wählt, gibt's weiter Knete. Und also ja
komisch.
So wahnsinnig viel ist es nicht. Ne? Ich bin nevertheless möchte diese Gelegenheit nutzen, mich noch einmal wie seit 1997 jedes Jahr dafür auszusprechen, nun endlich das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur abzuschließen. Ja, und
bitte.
Und vor allem auch, lieber Herr Macron, Sie werden sowieso nicht wiedergewählt werden, weil das nicht geht. Mach das jetzt. Lass dich da nicht von so ein paar französischen Fleischbauern da an der Nase herumführen. Also, man kann eigentlich nur sagen, lang lebe der Mercosur.
Ja. Ich fand das jetzt sehr interessant. Und ich finde diese ganze Situation interessant, weil was ich auch, also genau wie bei Doro Bär und Andy Scheuer, finde ich ja auch bei diesen Liberalos oder Libertären oder was auch immer das für Leute sind, die den Milei geil finden, finde ich absolut beeindruckend, diese kognitive Dissonanz und dieses sich so brutal in die Tasche zu lügen. Und also ich habe auch gestern im Economist so einen Kommentar gelesen, wo die halt, ich weiß nicht, der Typ, der das geschrieben hat, also ich weiß nicht, was für ein persönliches Verhältnis der mit dem Milei hatte, aber der war schon sehr verknallt, ja, so. Und das finde ich so geil, also so bemerkenswert. Das würde man, wenn das jetzt irgendwie ein, weiß ich, linker Präsident wäre, ich glaube nicht, dass man so gnädig mit dem umgehen würde, wenn der ein Land führen würde, das solche Zahlen hat, Wirtschaftszahlen hat wie Argentinien und dann insbesondere halt eben auch auf so Kredite angewiesen ist. Ja.
Ja, also der Mann ist wirklich ausgesprochen skurril. Der erreicht Skurrilitätswerte eines Donald Trump tatsächlich. Und ja, offenbar sind verschiedene Gesellschaften. Und wenn man mal so eine Charakterisierung der Gesellschaft einfach mal wagt, bei aller Verallgemeinerung, dann ist die argentinische Gesellschaft eigentlich, also so, dass das Nationalklischee, das sich auch häufig bewahrheitet, ist schon das einer großen Ernsthaftigkeit und Intellektualität in Argentinien, jedenfalls vor allem in der Hauptstadt, und einer hohen Kultiviertheit. Und der Umstand, dass auch in einer solchen Gesellschaft so ein Programm die Leute ja anzieht, das ist schon erschreckend. Also in den USA ist es vielleicht deshalb nicht so erschreckend, weil man schon immer den Verdacht hatte, dass erhebliche Bevölkerungsteile einen ziemlichen Knall haben. Aber bei Argentinien hatte ich das eigentlich nicht. Aber
nicht so.
Gut, aber Helden in Argentinien und Regierungshelden, das ist natürlich spätestens seit der berühmten Evita Perón. Alle haben jetzt natürlich, das hören sofort Madonna vor Augen, aber jedenfalls ja. Seit Evita Perón ist das Glauben an eine messianische Gestalt wahrscheinlich Teil der argentinischen Innenpolitik, und da ist er, dieser
Crazy.
Mann, El Loco. Ja,
El Loco.
Wahnsinn,
ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann gibt's ja noch den anderen, ne?
Da gibt's noch den anderen.
Als Bauherr betätigt.
Naja, erstens muss man sagen, befinden sich die USA ja in einem Shutdown gerade. Es gibt ja in den Vereinigten Staaten von Amerika das würde in Deutschland überhaupt nicht gehen, diese absurde Situation, dass, wenn das Parlament keinen Haushalt beschließt, also in Deutschland heißt das halt laufende Haushaltsführung, ja. Also wenn jetzt das Abgeordnetenhaus von Berlin aufhören würde, den Haushalt zu beschließen, da wird die Verwaltung das halt irgendwie machen. Ja? Die kennen da auch nichts, ja. Das Abgeordnetenhaus ist da für die Verwaltung auch oft einfach nur so, ja, wie sagt man das? Also, die nehmen das schon ernst, aber gleichzeitig nehmen sie es halt auch eben nicht ernst. Ja, so, wir lassen uns doch von denen nicht in unseren Haushalt reinfuschen, ja. Und in den USA aber, und das ist anscheinend so gewollt oder ich weiß es nicht, hört der Staat auf zu arbeiten, wenn das Parlament keinen Haushalt beschließt. Und diese Haushalte werden auch immer für, in meinen Augen, viel zu kurze Zeit beschlossen, sodass also ständig dieser Shutdown droht. Und die Demokraten haben diesmal, alle haben sich drüber gewundert, dass sie es durchgezogen haben, haben gesagt, nee, also durch diesen Haushaltsplan von Donald Trump würden halt irgendwie 20 Millionen Amerikaner aus der Krankenversicherung rausfliegen. Insbesondere würden aber auch die Beiträge für viele Amerikaner absurd steigen, also um über 100%, ja. Und die bezahlen ja schon absurde Krankenkassenbeiträge, ja. Und da haben die Demokraten gesagt, nö, da machen wir nicht mit. Wir unterstützen euren Haushalt nur, wenn ihr diese Änderungen am Versicherungssystem, am Krankenversicherungssystem zurücknimmt. Und die Republikaner kamen sich dann sehr besonders schlau vor und haben dann also gesagt, ja, also dieser Shutdown, das ist ja jetzt quasi von den Demokraten verursacht. Wenn man sich so die Umfragen dazu anguckt, die AmerikanerInnen scheinen das nicht zu glauben. Also auch in größeren, sag ich mal, Tranchen als üblicherweise, wenn es normalerweise verläuft, sind wir an dieser Demarkationslinie Demokraten, Republikaner. Hier an dieser Stelle ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der Bevölkerung sagt, nee, also Schuld hier dran haben die Republikaner. Das hat das hat sehr absurde Züge, weil zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland organisiert ist, die Flugraumüberwachung in den USA zum Beispiel ist auch eine der wenigen Sachen, die halt öffentlich finanziert wird, hat zur Folge, dass die Fluglotsen in den USA im Moment, ich glaube, seit so ungefähr 30 Tagen ohne Lohn arbeiten müssen. Das ist schwierig. Normalerweise gibt es dann also Backpay. Das heißt, wenn die irgendwann wieder einen Haushalt beschließen, kriegen die Mitarbeiter das Geld rückwirkend bezahlt. Das kannst du bei vielleicht einem Shutdown machen, der so eine Woche, zwei Wochen dauert. In den USA ist es ja auch so, dass der Lohn häufig wöchentlich ausgezahlt wird. Und ja, das ist also alles hinreichend absurd. Trump nutzt die Gelegenheit auch, um ja sich irgendwelcher Ministerien oder Behörden, die er eh schon immer doof fand, quasi komplett zu entledigen. Gleichzeitig benutzen sie Kohle, die sie benutzen können, um, weiß ich nicht, die haben jetzt der hier Homeland Security Ministerin da, der Kristi Noem, haben sie, glaube ich, 2 Gulfstreams bestellt. Und dem Chef vom FBI, dem Cash Patel, haben sie, glaube ich, auch noch eine Gulfstream bestellt. Also das hat schon sehr krasse, na dann sollen sie doch einfach Kuchen essen, Vibes. Und um da die richtige Kulisse hinzubekommen, hat sich also Donald Trump überlegt, hey, wäre das nicht cool, wenn wir ein, jetzt fällt mir das englische Wort, ein Ballroom, was ist denn das?
Ballsaal.
Festsaal, ein Ballsaal. Wäre das nicht toll, wenn wir auf ein dem Festsaal, Gelände des Weißen Hauses ein Ballsaal, ein Festsaal bauen würden? Und alle Leute so, ja, weiß nicht. Also Trump hat also gesagt, hier, pass auf Leute, wir machen hier so ein Ballroom hin, und der Trump hat ja auch den Rose Garden zupflastern lassen, damit sie dann da jetzt im Sommer irgendwelche Drinks liefern können. Der Trump baut das Weiße Haus gerade tatsächlich so ein bisschen in so Erlebnisgastronomie für seine republikanischen Anhänger um, und dann haben sie auch alle gefragt, ja, wo willst du denn das mit diesem Ballroom hinstellen? Und dann so, ja, da in die Nähe vom East Wing. Und dann hat er natürlich auch versprochen, nee, dem East Wing passiert nichts. Und dann auf einmal kamen die Bagger und haben auch, ohne das mit der entsprechenden Baubehörde in Washington, DC,
die ja
vorher
im Shutdown war, ne? Das ist,
die auch, die auch im Shutdown war. Aber also, es ging dann rum, du kannst ja dann in den USA immer alles öffentlich einsehen. Irgend so ein Inspekteur hat dann da aber auch jetzt sich da angemeldet und gesagt, ich gucke mir jetzt mal diese Baustelle da an, ja.
Also, Mr. President, seien Sie bitte zwischen 12 und 15 Uhr anwesend. Ich möchte die Baustelle begehen.
Also dieser ganze Vorgang bewegt sich so außerhalb von Recht und Gesetz, dass man gar nicht anfangen, also dass man gar nicht weiß, wo man jetzt anfangen soll. Das ist, also ich meine, man stelle sich vor, Friedrich Merz würde die Hälfte des Kanzleramts abreißen, weil er der Meinung ist, er muss da für seine Schützenbrüder aus dem Sauerland jetzt so einen Schießstand hinbauen oder irgendwie sowas, ja. Das hat mehr sowas von diesem Film Idiocracy, als jetzt tatsächlich, dass man da noch in der Lage wäre, das mit rationalen Worten zu beschreiben.
Ja, und dieser East Wing, der ist tatsächlich auch vom zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ja. Ich glaube 1903 wurde der gebaut. Ist komplett abgerissen worden. Das ist so ein Aspekt dabei, und die Methode wird ja sehr deutlich, ist einfach so doll zu treiben, dass langsam aber sicher man sich über gar nichts mehr wundert. Und die Finanzierung dieses Projektes durch Tech-Milliardäre, die dann da mehr oder weniger zwei- oder dreistellige Millionensummen rüberwachsen lassen. Das ist ja alles eine einzige Vorteilsgewährung und Bestechung. Mit jeder 100-Dollar-Note wäre ein deutscher Beamter rausgeflogen. Und zwar nicht nur raus, sondern gleich in den Knast hinein. Das ist ganz klare Bestechung. Ja, und das sind darauf, die USA, die noch vor 15 oder 20 Jahren Siemens verfolgt haben ohne Ende, weil die natürlich wie alle es gemacht haben, wenn sie einen Geschäftsabschluss außerhalb von Oberfranken herbeigeführt haben, ich glaube Unterfranken, dann haben sie halt bestochen dabei. Also das ist so außerhalb jeglicher Denkmöglichkeit, dass er sich mit diesem Schritt zusätzliche Narrenfreiheit verschafft. Also
ja,
und wenn der demnächst irgendwie mal eine Atombombe auf ein kleines Land wirft, dann sagt man, mich wundert das nicht.
Mich wundert gar nichts mehr. Du hast es angesprochen und ich möchte es nochmal verdeutlichen. Ich wurde darauf auch quasi aufmerksam gemacht durch eine amerikanische, US-amerikanische Journalistin, der ich folge auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, die auch nur so lapidar meinte, also jeder, der sich mit irgendwie so Bauprojekten mal auseinandergesetzt hat, der sieht sofort, dass das halt vorne und hinten nicht passt vom Preis her. Und es ist irgendwie krass, dass da null drüber berichtet wird. Und dann habe ich mich natürlich mit meinem Lieblingsrecherchetool ChatGPT hingesetzt und das mal auseinandergenommen. Und siehe da, dieser Festsaal, dieser Ballroom, der ist mit 300 Millionen US-Dollar ist er in taxiert, wie es so schön heißt. Der hat eine Fläche von ungefähr 8.361 Quadratmetern. Diese schöne Zahl kommt dadurch zustande, dass sie in den USA aus Gründen, die man nicht so leicht nachvollziehen kann, nicht das metrische System benutzen. Und das Ding ist halt 90.000 Quadratfuß groß. Ja? Und jetzt hat ChatGPT vorgerechnet, also so ein Hotel Luxury Ballroom, den du also in irgendeinem Hotel, Paar-Sterne-Hotel finden würdest, wo die Amis dann für 70.000 Dollar ihre Hochzeit feiern oder so, ja. Der kostet so ungefähr 3.800 bis 6.500 US-Dollar den Quadratmeter. Das würde bedeuten so 30 bis 55 Millionen US-Dollar und bei einem, wie gesagt, Veranschlagpreis von 300 Millionen US-Dollar ist das ungefähr 5,5 bis 10 Mal billiger als das, was da Trump jetzt bauen lässt. Und wenn man dann aber sagt, naja gut, es ist ja jetzt nicht irgendein Ballroom, es ist ja der Ballroom des US-Präsidenten, vielleicht müssen die da irgendwelche Panic Rooms einbauen? Vielleicht muss das Panzerglas sein. Vielleicht müssen da auch die Wände irgendwie noch geschützt werden vor was auch immer. Vielleicht müssen da irgendwelche speziellen anderen Sachen reingebaut werden.
Also du bist bereit, einen Aufschlag zu akzeptieren, aber nicht so viel.
Dann würde es ungefähr 7.000 bis 13.000 US-Dollar den Quadratmeter kosten. Dann wären wir bei 60 bis 110 Millionen US-Dollar. Dann wäre das Ding noch immer 3 bis 5 Mal teurer veranschlagt, als es jetzt. Also du kannst gar nicht so teuer bauen. Und da liegt der Verdacht natürlich nahe, dass wenn Trump da, weiß ich nicht, die Trump, wie heißt seine komische Firma da, die Trump Organization, da ranlässt und so, ja, und dann da noch schöne Berater-Fees bezahlt werden und so, da kommt dann einiges zusammen, ne? Aber das ist, wie du sagst, ziemlich augenscheinlich, ziemlich offensichtlich ist das...
Das geht nicht mit rechten Dingen zu, da.
Das ist eine Bestechung, eine Schutzgeldzahlung, wie auch immer man das verstehen will. Aber es ist nicht normal, dass ein Ballsaal dieser Größe so viel Geld kostet. Das ist, wie es so schon heißt, schlechterdings nicht vorstellbar.
Ja, es ist auch, stellst du ein bisschen die Frage, wie will man eigentlich davon jemals wieder runterkommen? Wie will man jemals wieder auf das Niveau zurückkommen, wo es einfach eine Bestechung ist, wenn man einen Top-Beamten im Privatjet mitnimmt oder so etwas. Das ist, der Weg ist so weit, wieder zu einem einigermaßen Niveau von Anstand zurück, dass er entfernt sich so weit, sich und die politische Kultur in den USA so weit von einem funktionierenden, anständigen Kontrollsystem, dass es ja unvorstellbar ist. Wir sind gespannt, was passiert, wenn sein Flugzeug, das er ja
aus Katar
bekommt. Es ist ganz furchtbar.
Aber es ist, man muss aber auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass davor nicht gewarnt worden wäre. Man hat die Warnungen halt alle einfach nicht ernst genommen. Ne? Also das gehört ja auch dazu. Es ist ja, das finde ich ja immer so. Das finde ich ja immer bei Trump so geil, wenn dann so Leute sagen, ja, das konnte man ja nicht wissen und so. Doch, gerade bei dem, das konnte man alles wissen. Und es ist einfach, ja, da hat die gesamte US-amerikanische Gesellschaft komplett versagt. So, als Drüberstreuer wollten wir, oder hast du noch was?
Nee, ich würde tatsächlich als Drüberstreuer noch einen Aspekt zum Thema Shutdown kurz ansprechen wollen. Gerne. Tatsächlich auch als Drüberstreuer, weil dann so viel gesagt ist, dass ich auch erstmal drüber nachdenken muss, gesagt sein wird. Drüberstreuer zum Thema Shutdown. Das ist tatsächlich ja so, dass es dann echt kein Geld mehr gibt. Und das gilt auch für rund 12.000. Eigentlich ist es eine ganz hübsche Geschichte, finde ich. Bei mir hat es irgendwie Raumtemperatur, hat mich leicht erwärmt, muss ich tatsächlich sagen. Der Shutdown in den Vereinigten Staaten von Amerika führt dazu, dass auch rund 12.000 Zivilbeschäftigte der US-Streitkräfte in Deutschland keine Knete bekommen.
Ja.
Und da hat die Bundesregierung gesagt, sie will das Geld erstmal vorstrecken, 40 Millionen Euro. Und da werden jetzt erstmal die Oktobergehälter an die bezahlt und dann schiebt man mal weiter und da werden also diese 40 Millionen Euro bereitgestellt und dann kriegen die, keine Ahnung, wo die da sitzen, in Rammstein und Kaiserslautern, kriegen die dann das Geld. Ostdeutschland, vor allem in Rheinland-Pfalz, ja, Kaiserslautern kriegen die dann, damit die dann da zu ihrem Wendy's auf dem Militärgelände gehen können und nicht völlig ausgeblutet sind. US-Amerikaner sparen ja auch nicht, ne? Die haben ja nie Geld, die geben ja alles sofort aus und dann nehmen sie noch einen Kredit auf. Und anders als der anständige Deutsche, der sich das dann immer
vom Munde
aus seiner Tageszeit versteht, schon 3 Monatsgehälter sollten sie immer bereit liegen haben, falls mal die Waschmaschine kaputt geht. Nein, nicht so der Amerikaner. Ne? Von der Hand in den Mund und dann noch ein Kredit da drauf und die drei Kreditkarten sowieso voll bis an den Rand.
Ja.
Und so weiter. Und die schöne Geschichte: Macht nichts, wenn ihr in Deutschland seid, zahlt Deutschland. Dankeschön, Amerika, auch noch für die Befreiung seiner Zeit.
Ich hab schon eine Prognose, wie das ausgehen wird. Also ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland kann sich schon mal darauf einstellen, dass das ein bleibender Haushaltstitel. Also weil so wie der Trump drauf ist, wird er jetzt natürlich sagen, ach, das ist ja toll, guck mal. Jetzt haben die Deutschen, die haben ja eh nie was bezahlt für den Schutz, den wir ihnen gegeben haben. Und dann können sie ja jetzt mal anfangen.
Ja.
So, also das ist, ich meine, ich finde das natürlich auch gut, aber
was haben wir den Salat?
Also ich finde es menschlich, aber das wird Das kannst du ja abschminken, dass der jetzt nochmal.
Die Knete ist weg.
Das Geld ist, ja gut, das Geld ist natürlich nicht weg, weil die geben das dann natürlich alles. Das ist natürlich, die wissen natürlich auch, dass das rechte Tasche linke Tasche ist. Die wissen natürlich auch, dass, also wo sollen die das ausgeben, außer in Deutschland, ne? Das ist schön, Wirtschaftsförderung, ohne da irgendwie mit der EU Probleme zu bekommen. Aber ja, das ist, der Zug ist jetzt abgefahren, ne? Also das werden wir jetzt bis zum Kältetod des Universums wird das jetzt bezahlt werden, ne? So.
Ja, so ist es. So.
Ja.
Hast du willst, noch drüber,
du willst, dass ich das jetzt.
Binde es ab.
Du willst es abbinden. Also nicht mehr, weil wir wollten ja eigentlich noch über das Losverfahren reden,
ja, das
wir nicht so cool finden. Und diese schöne Bewährungsstrafe, die ein Polizist in Aschaffenburg bekommen hat, da reden wir vielleicht das nächste Mal drüber, weil darüber muss man tatsächlich, über diese seltenen Ereignisse muss man dann mal reden. Und ja, gut, also dann muss ich das jetzt hier wohl abbinden. Liebe HörerInnen, das war die sagen und schreibe 200. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 30.10.2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Invitatio ad Offerendum, Realofferten und die elektronische Patientenakte und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht verrückt machen. Schaut, dass ihr trotzdem, trotz des US-Shutdowns, weiter bezahlt werdet. Und dann, ja, hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.
Alle, tschüss.
Il n'y a que la situation et un seul podcast qui peut la maîtriser. Lauer et Wehner. Le meilleur podcast d'Allemagne pour la maîtrise de la situation d'ensemble. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner, la situation d'ensemble. Lauer. Lauer, Wehner, Lauer, Wehner, Lauer, Wehner, la situation, l'ensemble, la maîtrise, le meilleur podcast. Le meilleur podcast.